Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Zweite Folge nach der kleinen Winterpause. Wir haben jetzt sehr, sehr viele spannende Gäste in den nächsten Wochen, kann ich euch sagen. So natürlich auch heute wieder. Ich freue mich auf ein sehr spannendes Gespräch mit vielen spannenden Themen. Heute habe ich mal wieder jemanden hier, der das erreicht hat, wovon ja vermutlich 99% von uns noch träumen, nämlich auch schon eigene neuen Data-Erfahrung. Heute bei mir Florian Herrmann. Grüß dich.
Grüße.
Ja, cool, dass du dir Zeit nimmst. Ich habe deinen Namen schon öfter mal sozusagen verfolgt, gerade auf der Dev-Tour. Hattest du, ich glaube auch, es war im letzten Jahr ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Wenn ich mich recht erinnere, glaube ich, auch erst gegen Cam Crabtree ausgeschieden in den, ich glaube, letzten 16. Also du bist da gut dabei. Vielleicht bevor wir auf diese Erfolge und auch auf das Thema Neuen Data und Co. zu sprechen kommen, erzähl den Leuten gern mal kurz von dir, wie alt du bist, aus welcher Ecke Deutschlands du kommst und wie du überhaupt zum Dartsport gekommen bist.
Also, ich bin Florian Herrmann, ich komme aus Sachsen, nähe aus Dresden. Und zum Dartsport bin ich circa, ich sage jetzt mal, 2020 gekommen. Also, ich sage jetzt mal fünf, sechs Jahre. Und da war ich bei meinem Kollegen und wir hatten einfach die Idee, was machen wir heute? Und dann sind wir einfach losgefahren und haben gesagt, ey, lass doch einfach mal eine Dartscheibe kaufen. Wir waren eine Stunde lang im Intersport und haben die nicht gefunden. Erst beim Rausgehen hinter der Kasse standen die und haben uns eine Dartscheibe gekauft und die aufgehangen bei meinem Kollegen und dann erstmal am Stück, glaube 10 Stunden Dart gespielt. Am nächsten Tag war der Arm von uns beiden wie, keine Ahnung, wie gebrochen. Wir konnten gar nicht mehr bewegen und alles. Aber wir haben dann direkt weitergespielt und ich habe mir dann selber auch eine Scheibe gekauft für HEMA. Das hat sich dann einfach so entwickelt, dass von meinem Kollegen der Bruder sich ausgestellt hat, dass er auch Dart spielt, schon vor uns. Und das hat sich so ein bisschen, ich sag mal, in dem Ort bei meinem Kollegen so entwickelt, dass es eine, ja, wie sage ich, eine interne Liga dann entstanden ist. Also wir waren 9 Mann, wenn mich nicht alles täuscht, und haben bei einem Kollegen aus dem Dorf dort angefangen mit Dart spielen. Jeder gegen jeden, Hin- und Rückrunde. Dann haben wir das uns so ein bisschen größer gestaltet mit Playoffs. Und ja, und in der Zeit haben dann auch viele andere Kollegen angefangen mit Dart spielen. Gerade durch die Dart-WM, glaube ich, fangen da viele an, beziehungsweise wird das Interesse geweckt. Und das hat sich dann so entwickelt, dass sich bei uns auch ein Verein in Großenhagen gegründet hat. Dort bin ich dann quasi beigetreten und weil mir das, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da schon damals ein guter Spieler war oder sowas, aber es war einfach so, dass ich meistens meine Spiele fast alle immer gewonnen habe und deswegen ich die neue Herausforderung gesucht habe und deswegen nach Großenhain da gegangen bin. Das, wo wir das in der Garage gemacht haben, war ja kein direkter Verein und da hatte ich einfach das Interesse, in einem Verein mal beizutreten. Die anderen hatten da nicht so das Interesse. Und das hat sich dann einfach dort so entwickelt. Damals hat das der Robin Baker, für viele sollte das ein Name sein, gegründet, mit dem ich heute noch sehr gut befreundet bin und ich dem eigentlich ganz, ganz viel zu verdanken habe in dem Sinne, der mich da auch viel mitgeschleppt hat und so. Und so hat das eigentlich quasi ein bisschen angefangen bei mir.
Ja, dann liebe Grüße an der Stelle an den Robin. Er ist auch herzlich eingeladen, falls er mal Lust hat auf eine Folge natürlich. Auch ein Name, den ich schon oft verfolgt habe. Jetzt ist es ja von der Anfangszeit sozusagen diese ersten 10 Stunden, an denen man erstmal dann völlig diese Euphorie hat und den Spaß daran entdeckt, bis hin zu einem Moment, wo man so Sachen erlebt wie einen neuen Data, einen riesiger Weg. Nimm uns mal so ein bisschen mit rein in diese Anfangszeit, wo du jetzt auch sagst, ihr habt da so ein bisschen intern untereinander liegen gespielt und Co. Wie war denn da so dein Niveau? Also wie schnell bist du besser geworden?
Also ich glaube, ja, angefangen war es der 30er-Schnitt, dann der 40er-Schnitt. Ich hatte das weiß ich auch noch, in der Garage war das, wo wir da immer gespielt haben, hatte ich auch mal eine 59 gespielt, da war das schon wieder, da waren die Augen groß, auch für mich so. Und das hatte sich dann bis entwickelt, zu Hause, wie gesagt, dann auch Apps runtergeladen, gegen Computer gespielt. Da kam dann schon immer mal ein 60er-Schnitt raus. Und das war dann einfach so, wo ich dann für mich dann gesagt habe, ich will dann auch mehr und bin dann auch ganz viel. Also für mich war Dart, also in 7 Tagen 7 Mal. Also 7 Tage habe ich entweder trainiert oder Turniere gespielt am Wochenende oder sowas. Und ich bin da alleine auch losgefahren. Ich hatte da auch nicht so viel Ahnung, beziehungsweise habe da auch noch nicht so viel mitgekriegt wie heute mit 2K und sowas. Das ist ja heutzutage wirklich alles super easy rauszufinden, wo was ist. Und wie gesagt, bin da sehr viel alleine auch losgefahren, habe da meine Erfahrung gesammelt. Dann immer bei den Ranglisten bei uns in Dresden war dann irgendwann mal der Knackpunkt. Ich müsste jetzt lügen, ob das schon nach 3 Jahren oder sowas waren, wo ich dann gegen Leute gewonnen habe, die ich da noch, gegen die ich da noch nie gewonnen hatte. Auch zum ersten Mal zweiten Platz in der Rangliste und sowas. Und das war so wie ein kleiner Knackpunkt, wo ich dann wirklich die 60, auch 65 dort gespielt hatte. Und dann kam schon, weiß ich nicht, irgendwie so ein Gefühl, dass es dann einfach besser wurde. Und so hat sich das dann entwickelt, mehr Turnierserie und das, ja, auch dann mit dem E-Dart angefangen. Und das hat sich dann wirklich so entwickelt, dass ich auch eine Zeit lang immer hatte, konstante wirklich eigentlich fast immer die 70 oder ich sag mal Ende 60 und so. Dann kam wieder ein Tief und dann wieder ein Hoch und sowas. Also bei mir ist es so, man weiß nicht, was kommt.
Ja, ich glaube, das kennen sehr viele von uns, auch egal welches Niveau man spielt. Ich glaube, diese Schwankungen sind ja eins der Hauptprobleme als Amateurspieler. Wie war denn das für dich dann? Du hast jetzt schon so ein bisschen angedeutet, dass es dann stetig bergauf ging. Gab es da irgendwelche Sachen, wo du zum Beispiel jetzt nochmal das Setup verändert hast oder den Wurf nochmal oder dich, ja, keine Ahnung, mental nochmal anders aufgestellt hast, wo du sagst, dieser Schritt von jetzt, ich sag mal, 60er-Spieler bis hin zu dem heutigen Niveau, wo du ja auch wirklich oft 80 plus spielst und teilweise auch noch mehr. Gab es da irgendwas Konkretes oder war das so ein stetiges Ding einfach von Monat zu Monat?
Also das war bei mir eigentlich wirklich Monat zu Monat, weil ich habe in meiner Anfangszeit wirklich sehr, sehr viel probiert, ob es die Wurftechnik allgemein ist, ob es mit 5 Fingern hatte ich geworfen, mit 4, jetzt werfe ich mit 3, andere Darts, Gewichte und sowas. Ich habe da echt, echt sehr, sehr, sehr viel gekauft und rumprobiert und gemacht. Und habe auch heutzutage noch so viel Darts bzw. Equipment rumliegen und alles. Vieles auch wieder verkauft. Also bei mir ging das. Und die Louis Williams Weile, die waren es dann irgendwie. Die haben sich von Anfang an gut angefühlt und die habe ich dann einfach gespielt. Und das war so, nee, der Knackpunkt, dass ich dann diese, was ich vorhin erzählt hatte, dass ich gegen Leute gewonnen habe, die ich davor nicht gewonnen habe. Aber das hat sich einfach besser angefühlt. Und so hat sich dann so ein bisschen nur noch Spitzen. Länge, bisschen rumprobiert, Schäftlänge, Flightform. Auf Kollegen gehört, die gesagt haben, das ist besser für dich, denke ich, und das. Ja, und so hat sich das bisschen eingependelt bei mir.
Du hast ja diese Hoch- und Tiefphasen schon angesprochen. Wie gesagt, das ist ja was, was wir alle wahrscheinlich sehr gut kennen. Also bei mir ist es auch so, als konkretes Beispiel vielleicht bei mir war es so, ich hatte so meine beste Phase letztes Jahr im Frühjahr, Sommer hin. Da habe ich so viele Turniere dann noch so mit, sag mal, zwischen 62 und 65 Turnierschnitt gehabt, was für mich dann schon sich sehr gut angefühlt hat und wo wirklich in eine sehr gute Richtung ging. Und dann bin ich wieder abgefallen, so um, ja, ich sag mal, 5 bis 10 Punkte im Schnitt. Und bin jetzt wieder gerade dabei, mich so ein bisschen da rauszuarbeiten. Also ich glaube, diese Hoch- und Tiefphasen kennen wir alle. Wie weit waren es bei dir immer so diese Schwankungen einerseits? Also gerade jetzt, du hast gesagt, du hast dann so Ende 60, 70 gespielt. Wie weit ging es dann nochmal für dich runter und wie bist du da wieder rausgekommen aus dieser Tiefphase?
Ja, also ich sag mal, nach unten geht immer. Und ja, also es war schon wirklich Zeiten, also wie gesagt, da habe ich also nicht überlegt aufzuhören, aber ich habe dann einfach aufgehört, so mal 1,5 Monate. Und da war ich nicht mal eine 50 und sowas, da war ich froh, wenn eine 5 vorne stande. Und ja, aber es ist dann einfach, es bringt meiner Meinung nach viel, und das haben auch viele gesagt, einfach mal die Pfeile weglegen, auch wenn man wirklich viel Zeit und das Hobby bringt und sagt hier, das ist mein Leben, ich muss da wirklich bitter dahinter und sowas, einfach mal wirklich sagen, scheiß drauf. Bei mir war das glücklicherweise, sage ich jetzt mal, der Sommer. Also, ich sag mal, wie die normale Sommerpause so, die ich eigentlich durchziehen wollte, dass es im Winter nie wieder schwierig wird, wieder hochzukommen im Average. Aber ich habe da die Pfeile weggelegt und das war dann einfach so. Das ist dann, es kam dann irgendwann mal wieder so ein kleiner Punkt, wo sich wieder alles schön angefühlt hat. Wie jetzt beispielsweise bei mir, ich bin auch in einer ganz, ganz schlechten Form wieder. Jetzt jeden Tag trainiere ich ein bisschen. Das wird jetzt wieder ein bisschen besser. Das fühlt sich auch wieder gut an. Aber ich weiß nicht, ich hatte zwischen Weihnachten, Neujahr und so Verletzungen am Wurffinger und sowas, konnte ich wirklich nicht spielen. Also ich verband und sowas drum. Ob das daran lag, keine Ahnung, oder ob das einfach wieder so eine schlechte Phase ist. Ich bin jetzt aber froh, dass es jetzt wieder sich wieder schön anfühlt oder ich wieder, dass ich wieder konstant ein bisschen was Höheres kriege als eine 50. Ja. Und, aber es ist immer noch schwankend. Also ich habe Spiele, ich spiele auf meinem Schooljahr, habe ich jetzt schon ein bisschen länger. Ja, spiele ich eine 60, mal eine 70, dann kommt wieder eine 50. Das ist dann aber auch wieder Doppelquote und sowas des Grauens. Und naja, das hat dann wieder andere Gründe.
Aber ich glaube, dass das tatsächlich was ist, was jetzt sehr vielen viel Mut macht, die zuhören, dass du quasi auch wieder abgefallen bist, wirklich ein sehr großes Stück. Also wir kennen ja alle, wenn du jetzt mal ein 70er-Spiel gemacht hast und danach spielst du 50, fühlt sich dir an, als wenn du ja gar nichts triffst. Erstmal. Und ich glaube, dass du quasi auch so weit gefallen bist und dann aber wieder hochgekommen, das macht vielen vermutlich eine Menge Mut, dass man weiter dranbleiben sollte. Und ich finde auch den Aspekt mit der Pause nicht schlecht. Ich habe es selber jetzt tatsächlich auch so gemacht. Ich habe auch eigentlich jede Woche so ein, zwei Turniere gespielt über den Sommer und Herbst. Wir haben ja hier auch unter der Woche immer Möglichkeiten. Und habe jetzt auch mal, ich glaube, jetzt knapp 2 Monate gar nichts gespielt. Will jetzt langsam wieder anfangen und habe auch gemerkt, dass mir das echt mal gut getan hat. Auch deshalb habe ich den Podcast ja hier auch pausiert, mal einen Monat, um mal von dem ganzen Thema Dart einfach ein bisschen Abstand zu bekommen, wenn man sozusagen den ganzen Tag damit befasst ist. Und ja, guter Aspekt, glaube ich, für Leute, die da in der Krise sind. Kannst du bei dir was festmachen, woran es lag, dass du in dieses Loch gefallen bist? Also, ihr habt irgendeinen Auslöser, ein Spiel, ein Turnier oder kam es so schleichend?
Also bei mir kommt das immer schleichend. Das ist jetzt nie, dass ich irgendwie mal Punkte habe, dass ich sage, ach, das hat jetzt eine neue Arbeit oder vielleicht auch mal ein Todesfall oder sowas. Das ist also bei mir auf jeden Fall nicht so. Bei manchen bestimmt auf jeden Fall. Man sieht es auch, finde ich, bei manchen Profis, wie gesagt, sagen sie ja auch, ey, Todesfall und dann merkt man das schon. Aber bei mir ist das einfach, keine Ahnung. Also ich kann dir auch nicht mal sagen, dass ich, ach, wenn jetzt Herbst wird, dass ich da wieder scheiße werde, das ist einfach, weiß ich nicht. Das kommt und geht, wie es will. Und das ist dann, ich glaube, also würde ich sagen, das ist dann, man will dann zu viel oder sowas. Und dann verkrampft man oder mit viel mehr Kraft arbeitet man dann im Wurf, wo sich das dann immer schlechter anfühlt. Dann denkst du dir, ey, Mann, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Dann wirfst du wieder zwei Triple, vielleicht einen Ausreißer und denkst dir, ja, jetzt ist es. Jetzt, ja, nächste Aufnahme sind wieder nur 7 Punkte oder so. Ja, also ich würde mich bei mir jetzt nie festlegen davon, warum das jetzt schwankend ist.
Ist ja auch so was Unglaubliches von unserem Sport überhaupt, finde ich, weil so in welchem Sport gibst du sonst, dass du, sag mal, einen Tag oder einen Monat einen neuen Darter wirfst und nächsten Monat vielleicht wieder abfällst auf eine 50 oder so? Das würde ja beim Fußball oder so verglichen, dass du einen Tag spielst, als wärst du gerade bei Bayern München Champions League und nächsten Tag spielst du wieder in der Kreisliga. So was gibt es ja in anderen Sportarten ja nicht, so eine Riesenschwankung, wie das im Dart echt immer wieder möglich ist. Und ich glaube, das ist auch was echt besonders schwer macht in unserem Sport, so vom Kopf her damit umzugehen, oder?
Ja, das stimmt. Also, beste Beispiel, wenn man sich mal wirklich die Profis da ansieht, ist ja natürlich, kann man sagen, Michael Smith, der gewinnt da die WM und sowas und dann ist es wirklich ein Downfall und sowas von. Und das finde ich immer, sollte man dann auch sehen. Also, klar, ich sag mal, er spielt trotzdem seine über 80 oder 90 oder sowas in manchen Qualifier-Turnieren und sowas, wenn man das ein bisschen verfolgt. Das ist aber nicht deren Konstante, sag ich jetzt mal. Das ist wie bei uns, du hast deine Konstanz mit 70, aber in deiner schlechten Phase, bist du, also richtig schlechten Phase, bist du 10, 20 Punkte drunter, da bist du schon wieder bei 60, 50er Schnitt. Und bei denen ist das gleich, die Konstante soll immer bei 90 oder 100 sein und sowas. Und das gleiche ist mit dem Downfall, da bist du bei 80 Punkten, was für uns immer noch top ist, wenn du das jedes Spiel spielst, aber für die ist das dann halt nicht so, weißt du wie?
Nee, extrem, ja. Für die fühlt sich das wahrscheinlich halt so an, als wenn, sag ich mal, wir jetzt irgendwie eine 60 in deinem Fall oder in meinem Fall eine 48 oder so spielen.
Ja.
Also das kann man, denke ich, schon vergleichen, dann immer von dem Schnitt ausgehend, wie du schon gesagt hast. Und dann lass uns mal rübergehen. Ich habe den neuen Data jetzt schon öfter mal angesprochen. Ich weiß auch nicht, ob es der einzige noch bis jetzt ist. Den habe ich auf jeden Fall bei Instagram bei dir erblicken können. Nimm uns mal mit rein in den Augenblick, den wir alle, die hier zuhören, gerne irgendwann erleben möchten.
Ja, also es war beim Gokartana, beim Qualifier. Also für die Leute, die das nicht wissen, das ist der Gokartana hat eine Elite League, wo er jedes Jahr immer die besten Leute, also nicht die besten Leute Deutschlands direkt, aber schon beispielsweise die Next-Gen-Spieler war letztes Jahr der Fokus. Also alle, die Super League spielen, wollte der einladen und so. Und das Niveau ist wirklich riesig. Also auch Namen wie Lukas Wedi und so spielen damit. Und das Qualifier-Turnier. Ich glaube, es waren 5 Turniere, konnte man da mitspielen für kleinen Obolus und wie gesagt, alles von zu Hause. Also, den hattest du auch schon im Podcast, ein Pad. Und das kann ich nur wem empfehlen. Das ist wirklich super Training, was auch von zu Hause ist und so. Und kann man auch gegen solche Namen schon mal spielen. Und ich war im, also er hat auch verschiedene Modi, also 170er, glaube ich, gibt es Double in, Double out. Und ich war aber, glaube ich, im, also im normalen, einfach 501. Double out und habe gegen Philipp Schweder oder Schwederer gespielt im Viertelfinale. Ja, und ich weiß noch, das war am 12.12.2024, genau. Und da war ich im Dorf bei uns hier, da hatte mein Cousin so ein bisschen, ich sag mal, wie einen kleinen Mini-Weihnachtsmarkt, so ein bisschen Glühwein, Plätzchen und sowas. Und da habe ich mich dann schon ein bisschen verquatscht und bin dann ein bisschen zu spät los, weil ich mich auch noch ein bisschen warm spielen wollte. Und hatte dort dann beim Warmspielen, würde ich sagen, ich weiß nicht, ob es direkt davor war oder ein paar Stunden eher noch vor dem Weihnachtsmarkt, sage ich jetzt mal. Da hatte ich 7 Perfekte, das hatte ich auch in unsere Gokartana-Gruppe, also die im Team Gokartana sind, reingeschickt. Und ja, und dann haben wir gespielt. Ich wusste, Philipp. Super Gegner, also super stark und sowas. Und ja, und dann ging es logischerweise los. 180 geworfen. Dann habe ich gedacht, ich habe eine 140 geworfen. Und weil der letzte Pfeil war wirklich so draufgelegt und eigentlich auch gar nicht so fest, aber der lag nur auf 2 Pfeilen, die zusammenklebten. Ja, war dann wieder eine 180. Und dann die 141. Ja, die war dann mit einmal weg. Also. Da war kein Nachdenken. Jetzt stehe auf 6 Perfekten. Die Triple 20 war drin, die Triple 19. Ich weiß noch, dass ich sage jetzt mal, nicht direkt abgerutscht bin, aber der steckte nicht so, wie meine Pfeile sonst immer steckten. Der guckte so ein bisschen nach unten, aber war mittig Doppel 12 drin. Und ja, also ich habe dann hier rumgeschrien bis zum Get-No und. Ich glaube, ich weiß nicht, wenn Philipp das hört, ja, Grüße gehen nochmal raus. Der musste dann auch nochmal kurz ein paar Minuten warten, weil ich habe irgendwie geschrien bis zum Get-No. Ich wusste gar nicht, wie gesagt, was passiert. Und ja, dann ist ja Neuner gefallen und alles. Ja, und selbst danach, also, ich konnte, wenn ich jetzt drüber nachdenke, grinse ich wieder und da habe ich auch den ganzen Tag. Ich habe danach auch meine Freundin angerufen und sowas. Kam da schon leicht die Tränen nach dem Spiel so ein bisschen. Also, aber das war schon ein sehr, sehr geiler Moment.
Das hört sich auf jeden Fall an, als hättest du den Moment auch gebührend gefeiert und erlebt. Ist auf jeden Fall sehr nachvollziehbar. Ich selber habe bisher im besten Fall ein 12er gespielt. Das ist mir zwei, dreimal passiert. Und da war es bei mir schon so, dass ich da mal ein bisschen abgehoben bin mit dem Bein. Und dann der neuen Data ist natürlich wirklich Wahnsinn. Ich finde das auch so ein bisschen, also mir persönlich. werdet sogar auch mehr wert als jetzt irgendwie hohe Averages oder sonst was. Weil
Ja.
diese einmal neun Perfekte hintereinander zu werfen, ist schon irgendwie was sehr, sehr Besonderes, finde ich, auch egal welches Niveau man spielt. Und daher, ja, auf jeden Fall zu Recht dann die große Freude.
Man muss auch
Und
sagen, das Spiel habe ich ja auch noch verloren. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich das 5 oder 6-3 verloren. Und ich habe zweimal 18 gespielt und einmal 9. Also mit 79er Schnitt und sowas. Philipp hatte über 80 gespielt und sowas. Und hat dann auch eine Story gemacht, hat gesagt, ich glaube, ich habe gewonnen zwar, aber ich hätte auch gerne die Darts getauscht in dem Fall und sowas. Also, wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie genau er wirklich dahin geguckt hat, was er, also. Wie gesagt, also was er genau alles gesehen hat, sag ich jetzt mal, weil viele ja dann auch sagen, ja, ist zu Hause, ist reingesteckt, ist nicht mit Cam oder irgendwas und sowas. Aber das, muss ich sagen, juckt mich da wirklich in Scheiß, weil ich weiß, dass ich ihn gemacht habe. Und wie gesagt, was Philipp gesehen hat, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass ich ihn gemacht habe und ich weiß, dass alle meine Freunde mir das hochloben und sowas. Und das reicht mir völlig zu.
ja, ich glaube, also da habe ich auch keine Zweifel. Das würde einem ja auch überhaupt nichts bringen, das jetzt irgendwie zu erfinden oder sonst was. Von daher denke ich mal, wer sowas sagt, dem sollte man, hoffe ich doch mal, auch jedem anderen da draußen, der das irgendwie drin hat und so schon glauben können. Und dann auf jeden Fall auch zu Recht, sich das ganze Ding quasi zumindest im Kopf einzurahmen und den Moment immer mal wieder vorzuholen. Denn es bleibt ja was sehr Besonderes, was einem da noch keiner mehr nehmen kann. Du hast ja auch die DevTour, habe ich schon vorhin angesprochen, gespielt. Lass uns vielleicht mal in den Modus ein bisschen reingehen. Ich hatte schon den einen oder anderen hier zu Gast, der da auch mit dir unterwegs war auf den Turnieren. Vielleicht gehen wir mal rein, ganz von Anfang an. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, zu sagen, ich spiele DevTour? Weil eigentlich ist die Tour ja, sag ich mal, vom Zugang her für viele erstmal so ein bisschen fremd oder gerade auch mit den vielen Spiel Städten in England und Co. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, den Schritt gehe ich?
Ich wollte, also das schon vor 2 Jahren mit zu DevTour. Der Robin Beger hatte damals schon gesagt hier, ob wir da mitkommen sollten, wollen und sowas. Und das hatte sich aber vor 2 Jahren nicht ergeben bei mir, dadurch, dass jedes Mal an dem Wochenende entweder hatte ich was Wichtiges vor und oder meine Eltern waren im Urlaub und ich musste ein bisschen auf Hund, Haus und sowas aufpassen. Und da habe ich gesagt, na gut, dann nicht, dann das Jahr drauf. Und da habe ich gleich zu den Eltern gesagt, hier, pass auf, da und da Termine, könnt ihr euch das Wochenende schon einschreiben, da bin ich nicht da. Ich habe gesagt, ihr schreibt euch erstmal alles ein, habe ich alles mitspiele, weiß ich nicht. Und durch meinen Kollegen dann, Dennis Baudes, was auch vielleicht für ein paar Leute ein Name ist, der ist dann quasi, der spielt die auch dieses Jahr wieder. Soweit ich weiß, der mehr oder weniger hat mich dann noch mitgeschleppt. Ich habe gesagt, ich komme auf jeden Fall mit. Also es sind noch ein paar andere Kollegen mitgekommen, so war es nicht. Aber der hat dann immer, also hat die Buchung gemacht, beziehungsweise mir gesagt, ey, pass auf, du brauchst das, das, das. Ich habe mir dann auch erstmal einen Reisepass gemacht. Ich hatte davor nie einen Reisepass und sowas. Ich muss auch sagen, also ich kann wirklich so fast gar kein Englisch. Also dieses Denglisch, das geht noch wirklich super. Aber ich kam klar in England, aber so vieles habe ich auch nicht verstanden. Durch Mimik und Gestik haben die mich dann verstanden und dann ging das schon. Ja, und dann bin ich dorthin und ich wollte das unbedingt mal machen, weil man muss so sagen, dass das von 16 bis 23 Jahre ist. Und deswegen beispielsweise der Robin Beger, der konnte dann nicht mehr mitspielen, weil er dann zu alt war, in Anführungsstrichen alt. Und genau deswegen sind wir mit der Truppe dahin gefahren. Und ja, und ich habe, glaube ich, alles mitgespielt, außer ein Wochenende, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wo das war, aber das war das vorletzte Wochenende oder sowas. Da weiß ich gar nicht, warum ich da nicht. Ah, da war eine Hochzeit, genau. Da war ich auf einer Hochzeit, wo ich Trauzeuge war und deswegen habe ich das nicht mitgespielt, sonst habe ich alles mitgespielt.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Grund, dann auch entschuldigt zu fehlen.
Ja.
Wie war das für dich, auch aus der jetzigen Nachsicht quasi, diese PDC-Atmosphäre und das alles? Hat dir das gut gefallen? Hast du dich da gleich wohl gefühlt oder war das erstmal fremd? Wie war das so vom Eindruck?
Also, wo ich in die Halle bin und mir Danny Jansen entgegenkommt. Da habe ich so gedacht, das ist so alles so surreal, weil ich ja, weil das so, du kannst jederzeit mit denen spielen oder am Nebenboard mit denen sein oder warm werfen und sowas. Du hast da schon bekannte Namen gesehen und so, deswegen war das so, ja, weiß ich nicht, wo ich eigentlich bin. Und ich kenne das von meinem Kollegen, der vor 2 Jahren, wo ich eigentlich auch mit wollte, gesagt hat, hier, er war richtig aufgeregt und hat nichts getroffen und hat auch wirklich sehr, sehr schlecht gespielt. Aber das hatte ich bei meinem ersten Spiel da gar nicht. Ich war zwar beim Einspielen erstmal aufgeregt, das hat sich dann aber gelegt, weil ich sag mal, wir sind dann auch 2 Stunden dort zum Warmspielen und da wirst du erstmal ein bisschen warm mit den Leuten und also siehst erstmal was und genau. Und mein Ziel war, an dem Wochenende ein Spiel zu gewinnen und einen 180 zu werfen. Und das habe ich gleich im ersten Spiel gemacht. Deswegen war erstmal mein Ziel erstmal für das Wochenende schon durch. Und genau, und dann habe ich erstmal gesagt, wir schauen erstmal weiter, wie es hier geht. Dann war das nächste Ziel natürlich, das Lied ist jetzt 75 Pfund, was man erreichen kann, also an Preisgeld erstmal gewinnen kann. Ich glaube, das ist, wenn du die Top 64 geschafft hast, also die Top 128 quasi gewinnst. Das habe ich natürlich an dem Wochenende nicht geschafft, aber ich habe beispielsweise gegen Dominik Krüllig gespielt, gleich mein zweites Spiel war das. Hätte ich zuerst 2-0 machen können. Wer weiß, was dann passiert ist, aber Dominik hat dann angefangen und naja, das war dann schnell vorbei. Ich habe dann, glaube ich, auch eine 78 gespielt, der eine 94 oder 95 oder sowas. Das war, naja. Und an dem Wochenende war ich eigentlich ganz zufrieden, weil, wie gesagt, es war mein Debüt und ich kannte das ja wirklich gar nicht und sowas, die Reiserei dahin und ja, das und dafür war wirklich, also war ich sehr, sehr zufrieden eigentlich.
So, auf jeden Fall starke Leistung dafür. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man manchmal auch so in dieser Atmosphäre dann, wie du schon sagst, von deinem Kollegen oder so, dass man dann wirklich erstmal überhaupt nicht an Bord ist, sondern im Kopf und mit der Wahrnehmung ganz woanders. Und daher umso besser, wenn man das direkt irgendwie hinbekommt. Wenn du das jetzt so aus mit Abstand sozusagen betrachtest, findest du diese Turniere bei der Dev Tour, wo ja auch dann direkt quasi K.O. ist, fandest du das trotzdem besser oder angenehmer zu spielen als jetzt so die regionalen Turniere, wo du oft die Gruppenphase und alles hast? Oder würdest du die regionalen eher vorziehen vom Modus und vom Gefühl?
Also ich sag mal so, es kommt natürlich auf die, ich sag mal, wenn man die regionalen Turniere sieht, auf die Region an. Wenn du natürlich nur Namen hast und so in deiner Region, ja, dann kannst du sowas mitspielen. Aber vom, ich sag mal, normalen her würde ich auf jeden Fall sagen, dass das wirklich hilft. Also diese Turniere, das bringt einen so weiter, weil, also beispielsweise, ich bin auch so konzentriert dort reingegangen. Dort ist aber auch nur Wasser im Spielbereich und sowas, im Spielbereich abgesperrt. Dort dürfen die Leute ja auch nicht hin, also die Zuschauer und sowas. Du bist da schon in einem ganz anderen Fokus. Als Beispiel, ich habe so ein kleines Handtuch immer so für die Hände, wenn es schwitzig oder trocken oder irgendwas ist und sowas. Da bin ich viel konzentrierter. Ich stelle meine Wasserflasche ordentlich hin mit dem Deckel, muss immer so, ich habe jetzt kein genaues Maß oder irgendwas, aber so ein bisschen daneben ordentlich stehen. Das Handtuch ist so richtig gefalten und sowas, dass du deine Ordnung hast, dass du so ein bisschen so einen Rhythmus hast, was mich persönlich leider ärgert, dass ich sowas bei uns beispielsweise nicht mache, weil du dann, du gehst in deinen Tunnel halt rein, was du dort halt, sag jetzt mal, wirklich hinkriegst, also so ging es mir bei manchen, also bei jedem anders, aber du hast einen Tunnel dort, den kann ich gar nicht beschreiben, ich kann es mit nichts anderem vergleichen, was ich jetzt mitgespielt habe an Turnieren und sowas, weil du dort konzentriert bist, du kennst beispielsweise so viele Namen nicht, so viele Engländer spielen so guten Dart und die gewinne einfach nichts, weil es einfach noch viel, viel bessere gibt und sowas. Und solche Gegner kriegst du dann halt, die auch aus dem Nichts mal eine 90 oder 100 spielen oder sowas dort. Und dadurch, dass du aber, wie gesagt, wenn du das so im Hinterkopf hast, dann konzentrierst du dich eher dort und sowas, als meiner Meinung nach wie bei uns irgendwelche Ranglisten oder irgendwas.
Ja, dieser Tunnel ist ja immer wieder das, worum sich alles auch irgendwie dreht, in diesen Flow zu kommen, wo man dann nicht mehr so viel nachdenkt, sondern sozusagen einfach wirft. Ist, glaube ich, ja das, wo wir alle irgendwie hin wollen, wo ich selber auch erlebt habe, dass ich da meine allerbesten Leistungen gebracht habe. Und ich hatte doch in schon vielen Folgen hier vor, auch mit dem Mentalcoach zum Beispiel und Co., dass wir immer versucht haben und auch weiterhin versuchen werden, diesen Tunnel irgendwie zu besprechen. dass jeder irgendwie seinen Weg findet, wie man da noch öfter rankommt. Und ja, klar, diese, wenn der Außenreiz quasi schon mal reduziert ist, wie bei den Turnieren, hilft das auf jeden Fall. Was ich mich gefragt habe, warum hast du Next Gen nicht so komplett gespielt? Habe ich, glaube ich, jedenfalls letztes Jahr nicht so krass mitbekommen, dass du da jetzt so aktiv warst. Aber die Dev-Tour, weil für viele wird der eher andersrum, so von der Idee.
Erstmal sind wieder ein paar Termine auf die Wochenenden gefallen, wo wieder meine Eltern weg waren, weil ich ja gesagt habe, sichert euch hier die England-Wochenenden und sowas. Und ich wollte auch, ich glaube, das letzte Wochenende mitspielen, glaube ich, von der Next Gen, wenn mich nicht alles täuscht, um zu sagen, ich habe es schon mal gespielt ein Jahr und kann dann nächstes Jahr ein paar mehr mitspielen, dass ich schon mal weiß, wie es ist. Aber das hat sich erstmal finanziell, muss man sagen, nicht so ergeben bei mir. Und ich habe dann gesagt, weil man muss sagen, das letzte DevTour-Wochenende war eigentlich, also an dem, wir sind ja immer Donnerstag angereist. Ich glaube, in dem Fall sind wir Freitag angereist, weil das nur vier Turniere waren anstatt fünf, wie immer. Da hat meine Freundin Geburtstag gehabt und da habe ich eigentlich gesagt, da komme ich nicht mit. Sie hat dann aber gesagt, ich kann da ruhig hinfahren und sowas, weil es wirklich das letzte Mal war, dass ich das da mitspielen kann, weil ich bin jetzt auch zu alt, ich bin jetzt auch die 24, werde dies Jahr 25, ich kann die DevTour nicht mehr mitspielen und da habe ich gesagt, na gut, okay, pass auf, dann spiele ich die Next Gen nicht mit und dafür spiele ich die DevTour noch zu Ende und will dann in dem, also nächstes Jahr, was jetzt in diesem Jahr ist, die Next Gen dann ein bisschen mehr mitspielen oder überhaupt mal.
Dann können wir ja da gleich mal reingehen in das Thema der Ziele bzw. Pläne für dieses Jahr. Next Gen wird so einige mitspielen. Gibt es sonst noch irgendwelche Sachen, wo du sagst, das ist dieses Jahr was fest eingeplant ist und hast du irgendwelche ja, konkreten, sag ich mal, Ziele, die du erreichen willst?
Also Turniere sind auf jeden Fall, wie gesagt, die Next Gen. Da ist auf jeden Fall, will ich jedes Hildesheim, will ich auf jeden Fall mitnehmen. Und die anderen schaue ich mal, so Sindelfingen oder sowas. Ich werde nicht alles mitspielen, das habe ich auch schon gesagt. Aber das ist auf jeden Fall. Dann hier, wenn das meine Kollegen hören, trotz meiner schweren, tiefen Form gerade, habe ich gesagt, ich gewinne in Hildesheim ein Next-Gen-Turnier und dann gewinne ich die Super League und spiele bei nächstes Jahr bei der WM oder dieses Jahr bei der WM. Das ist das Ziel.
Das
Die
ist schon mal ein
Idee
guter Plan.
im Kopf bin ich schon drin, in der Theorie, in der Praxis noch nicht. Und genau. Ja, und noch größere Turniere, die auf jeden Fall geplant sind, sind in Hohenhorst. Ich weiß gar nicht, wie sie dieses Jahr heißen. Letztes Jahr hieß es das Sparkassen-Stil dort Open oder sowas. Wo auch ein paar bekannte Namen mitspielen. Ich glaube, letztes Jahr hat der Ricardo Petrescu da gewonnen. Also in Hohenhorst oder ist das. Und bei uns in Nähe Dresden ist das Syndicate Open, glaube ich, ist das. Das sind, glaube ich, auch 288 Teilnehmer. Das sind auch bekannte Namen. Auch Oliver Müller habe ich gelesen, Markus Kessler und sowas. Ich weiß nicht, ob der Arno Merk dann auch dort rumschwirren wird, aber ja, das sind auf jeden Fall, ich sag mal, von den großen Turnieren, die jetzt schon mal geplant sind. EDA-technisch ist MOM geplant, wenn das ein paar Leuten oder dir vielleicht auch was sagt, weiß ich nicht.
Erklär
Das
gerne auch
sind
nochmal für die Leute, weil Eda besprechen wir sehr selten sonst bisher im Podcast.
also MOM ist Master of Master, das ist quasi Doppelturnier. Ich sag mal, ich glaube, es sind nicht direkt die deutschen Meisterschaften, aber das ist im, oh, jetzt muss ich lügen, Geiselwind, also Eder bin ich jetzt auch nicht so richtig drin oder sowas, Geiselwind ist das, da spielen auch viele bekannte Namen und sowas mit, das geht glaube ich auch von Donnerstag bis Sonntag, so viele Turniere, Doppel, Amateur-Doppel, C-Liga, A-Liga und ach, was weiß ich, das ist noch so ein größeres Turnier, was ich mit meinem Doppelpartner da quasi mitspiele, weil wir uns Ende letztes Jahr in der MOM Karte erspielt haben.
Das klingt auf jeden Fall, als wäre das ein oder andere Wochenende schon wieder gut ausgeplant. Das ist ja bei uns in unserem Sport immer eine schnelle Sache. Aber gut, ihr kennt es damals vom Fußball, da war es auch so, da war das Wochenende auch immer verplant. Von daher, diesmal wenigstens ohne, dass das Knie reißt. Von daher schon mal nicht ganz so
Ja,
schlecht.
im Normalfall schon, ja.
Du hast ja vorhin schon gesagt, Training, dass du jetzt auch wieder mehr an Bord stehst. Wie sieht denn bei dir so ein Training aus? Einerseits vom Zeitfaktor und andererseits auch von den Inhalten.
Also vorab, ich bin einer, der, ja, in der Anfangszeit haben sie alle gesagt, du hast so ein bisschen das Talent und sowas, aber ich bin halt einer, der trotzdem nebenbei ganz viel trainiert hat und sowas. Und ich bin jetzt aber dadurch, dass ich irgendwann mal solche Leistungen geschafft habe, die manche, wie gesagt, also die ich mir bis heute nicht erklären kann, wie ich das gemacht habe, aber ich bin halt stinkend faul, wenn es ums Training geht. Das gebe ich auch ehrlich zu. Und das ärgert mich persönlich auch, gerade wenn man viel zu tun hat, dann ist es okay, dann kann man halt nicht trainieren, dann ist es halt so. Aber ich habe auch so viel Zeit, wo ich einfach stinkenfaul und bin und nicht trainiere, was mich, wie gesagt, persönlich sehr ärgert eigentlich, weil ich dann eigentlich mehr rauskriegen kann. Habe ich versucht, trotzdem, auch wenn ich wirklich keinen Bock habe, versuche ich immer so am Tag trotzdem mal so, immer mal eine kleine Runde 121 zu spielen. Einfach so, also im Kopf oder irgendwie ein Scolia anzumachen oder irgendwas. Also mit neuen Darts 121 checken, logischerweise. Und dann immer höher gehen oder auch sagen mal, wenn es gerade gut läuft, pass auf, wenn ich jetzt nicht checke, gehe ich wieder eins runter. Das Spiel sollte ja, glaube ich, vielen bekannt sein und sowas. Und sonst ist eigentlich, wenn ich überlege, wo ich wirklich immer so aktiv trainiert habe, da habe ich wirklich bestimmt schon so meine 2, 3 Stunden am Tag gespielt. Damals noch gegen Computer, gegen Bot und sowas. Und ja, gut, jetzt habe ich in School ja schon seit ein paar Jährchen und da wird halt einfach mal ein Turnier angeschmissen und gegen irgendwelche Leute gespielt. Ja.
Gibt es irgendwas so, ich versuche ja immer hier im Podcast in den Folgen auch so, dass man irgendwas hier noch bespricht, was sozusagen die Leute, die jetzt zuhören, auch direkt selber an Bord probieren können oder mal drüber nachdenken können, ob sie das vielleicht mal austesten. Hast du irgendwas aus deinen ganzen Jahren jetzt, sowohl in Turnieren als auch im Training, wo du sagst, das ist ein Tipp, jetzt egal, ob von der Routine, vom Mindset, vom Trainingsspiel oder was auch immer, den du den Leuten mit auf den Weg geben kannst?
Also bei mir beispielsweise, also erstmal auf jeden Fall irgendwas machen, auch wenn man das von anderen hört, irgendwelche Trainingseinheiten und so, aber das macht eben beispielsweise gar keinen Spaß, dann lasst es. Macht irgendwas, was euch Spaß macht. Und wenn ihr nur Around the Clock spielt, Single oder sowas, das macht euch Spaß, dann ist doch gut, dann macht sowas. Bei mir beispielsweise, wenn ich die 121 spiele, mache ich meistens gar nicht mein Licht an. Also ich spiele da logischerweise abends im Dunkeln, kann ich das natürlich nicht machen, wenn die Sonne unter ist. Aber ich mache mein Licht beispielsweise gar nicht an, um irgendwie, also weil ich auch zu faul bin, irgendwie vorne den Lichtschalter anzumachen, obwohl es nur 2,37 entfernt sind. Aber es ist so, das habe ich mir so ein bisschen angeeignet, weil man manchmal den Pfeil nicht erkennt. Und also ich. Für mich würde ich sagen, ich habe sehr gute Augen, ich erkenne es schon viel, aber manchmal erkennt man das einfach nicht, wo der drinne steckt. Und da geht man nach vorne, guckt, ach so, der ist da drinne, geht wieder zurück. Das ist sowas wie, also sowas trainiert man nicht, dieses, lass mal was passieren irgendwie, keine Ahnung, dein Pfeil fällt dir runter, du brauchst eine Pause, also dieses Pausieren in deinem Rhythmus und sowas. Das ist durch dieses, also so stelle ich mir das vor. Dadurch, dass es dunkel ist und du siehst dein Pfeil nicht, gehst nach vorne, unterbrichst deinen Rhythmus, unterbrichst deinen Tunnel vielleicht noch. Ja, das ist so, was ich für mich cool finde und was mir auch, denke ich, auch hilft und was ich immer noch mache und sowas. Das ist auch nicht für jedermann und sowas. Also muss man auch sagen, wenn das aber den Leuten Spaß macht oder so, einfach mal kurz hinzugehen an der Scheibe vorbei, neun Pfeile, 121 ohne Licht. Und das ist Top-Training.
Ja, spannend. Da habe ich so auf jeden Fall auch noch nie drüber nachgedacht. Ihr könnt es bei mir definitiv auch machen. Ich habe so ja noch so diesen Square-Tunnel drumherum um die Scheibe. Das heißt, es ist dann noch ein bisschen dunkler. Werde ich auf jeden Fall auch mal testen, weil es vielleicht ganz cool so zwischendrin, um diese Eventualitäten, die im Spiel passieren können, so ein bisschen zu trainieren. Gerade auch vielleicht, wenn der Gegner einen sehr langsamen Rhythmus hat oder so. Oder der Gegner noch dreimal absetzt, weil er nochmal nachrechnet und so. So kennen wir ja auch alle. Dann kann man vielleicht dann da so ein bisschen abrufen, was man von diesen Augenblicken kennt. Wir sind von der Zeit schon wieder fast am Ende, Florian. Ich mache es immer gerne so, ja, dass ich als letzte Frage nochmal stelle, wenn du dich selber jetzt treffen würdest, in der Zeit, wo du, ja, sagen wir mal, gerade so anfängst, in den Verein einzutreten und wirklich ambitioniert zu spielen, welchen Tipp würdest du dir aus der heutigen Sicht mit auf den Weg geben?
Also, wenn wir ins Jahr 2014 reisen würden, würde ich erstmal sagen 7-1 Deutschland, Brasilien. Das ist auf jeden Fall Fakt. Aber wenn ich mich quasi treffen würde, wo ich angefangen habe mit Dart, dann würde ich glaube nicht sagen, würde ich den Kerl da einfach machen lassen. Weil ich habe jetzt in meinem Dart-Leben karrieremäßig logischerweise jetzt noch nicht so viel erreicht oder so, dass ich sage, ich habe jetzt das schon mal gewonnen, das und so. Aber ich habe schon viel erlebt und viel gemacht und sowas. Und man muss da auch sagen, also logischerweise, egal wie schlecht oder gut ich da drauf bin oder sowas, ich habe das ja irgendwie geschafft. Also ich brauche da logischerweise nicht zurückreisen und sagen, ey, hätte ich mal den Pfeil ein bisschen rumgesteckt oder so, weil dann weiß ich ja nicht, wo ich heute gelandet wäre. Hätte ich dann, keine Ahnung, Top 16 gespielt bei der Dev Tour, hätte ich den Neuner geworfen und sowas, wäre da so ein bisschen was anderes. Deswegen, also ich hätte vielleicht zugeguckt, wie ich 10 Stunden lang meinen Arm breche beim ersten Mal Darts spielen und sowas. Aber ich hätte vom Prinzip her nichts anderes gemacht und sowas.
Ist ja auch, glaube ich, eine ganz gute Einstellung, nicht zu viel sozusagen auch in diese Vergangenheit reinzugucken und zu denken, was hätte ich alles ändern können, sondern die Dinge dann so zu nehmen, wie sie kommen und das Beste immer draus zu machen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wieder sehr spannende Folge. Wünsche dir natürlich auch für die Zukunft viel Erfolg. Werde es weiterhin verfolgen, wenn ich deinen Namen irgendwo lese. Und ja, bin ich gespannt, wann der nächste neuen Data dann dazu kommt. Und sag an euch alle schon mal schönen Dank wieder fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächste Woche Sonntag. Und wie immer, Schlusswort gehört dem Gast.
Ja, also auf jeden Fall danke, dass ich hier sein konnte. Das ist auch nicht selbstverständlich, beziehungsweise auch mal was ganz Neues für mich und sowas. Und wer weiß, wäre ich in die Vergangenheit gereist und hätte irgendwas geändert, weiß man natürlich nie, ob ich jetzt hier das Interview machen können hätte. Naja. Und ja, also wie gesagt, und an die Leute, die so viele Fragen haben oder so, gerade an die Anfänger, das ist immer leichter gesagt als getan, aber macht euch einfach keinen Kopf. Ich sage auch zu meinem Kollegen immer, der sich da auch immer aufgeregt, wenn irgendein Name sagt, so, ey, da können wir ja gar nicht gewinnen und so im Doppelturnier. Hab ich gesagt, der Unterschied ist aber, dass die schon seit über 30 Jahren Dart spielen oder 20 Jahren und sowas und wir einfach nur die Zeit brauchen, wir müssen dranbleiben und dann wird das irgendwann mal. Wenn ich, also wie gesagt, viele Kollegen, die gerade anfangen und sowas, sagen hier, und gegen einen spielen und da spielt halt mal eine 70 und die regen sich auf, sage ich, ey, hier, bleib ganz flauschig, mach einfach dein Ding weiter, so wie du es kannst und sowas. Und also was Besseres oder was Einfacheres kann man sozusagen eigentlich nicht machen.
Schönes Schlusswort. Danke dir und euch allen eine schöne Woche. Ciao, ciao.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.